Jetzt freue ich mich sehr, Tim Pritlove vor mit einem Vortrag hier begrüßen zu dürfen. Es geht um Radio. So, Tim, du hast das Mikrofon.
Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Tim Pritlove und ich werde derzeit Podcaster genannt. Das ist das, was ich mache. Dahinter steckt Radio. Unter anderem bin ich viel unterwegs. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Dann habe ich da meinen großen Kasten dabei mit viel Kabeln und bemühe mich, in brauchbarer Qualität Radio zu machen, Interviews zu machen. Ich mache das in vielerlei Art, habe da verschiedene Podcasts im Internet verfügbar. Am meisten bekannt sein dürfte, wenn überhaupt, eine Sendung, die heißt Chaos Radio Express. Das ist so aus dem CCC, Chaos Computer Club Umfeld heraus gewachsen. Das ist so eine Interviewgeschichte, Talkradio über Technik, Macintosh, Klimbim, heißt Mobile Max. Das ist so ein bisschen mein Abfallkanal, wo ich irgendwie eigenes Zeug mache. So könnte zum Beispiel mein Vortrag darunter landen. Dann habe ich noch so ein bisschen Spaß und schräges Gerede mit einem Freund von mir zusammen, dem Holgi. Das heißt dann Not Safe for Work. Ein bisher noch nicht so richtig realisiertes, aber zumindest schon mal probiertes Projekt war Bundesradio, was versucht, Politik und das Volk zu bringen. Wir haben so eine Live-Sendung gemacht zur Bundestagswahl. Ob das Projekt weitergeht, ist noch so ein bisschen offen. Und hier und da nehme ich auch mal ein paar Aufträge an, unter anderem dieser 01-Podcast, das war nur ein kurzes Experiment, was ich aber im letzten Jahr sehr ausführlich gemacht habe, das ganze Jahr über und hoffe auch noch eine Weile weitermachen zu können, ist ein Podcast für die Aktion Mensch, genauer für das Projekt Die Gesellschafter, diegesellschafter.de, ein Portal, wo es um die Gesellschaft geht, wo Leute ein Diskussionsforum haben, um sich einfach über Inhalte auszutauschen. Das Ganze wird dann noch flankiert mit einem Blog und diversen anderen Informationsquellen. Und dieser Podcast, den ich mache, ein Interview-Podcast, ist ein Teil dieser Informationsquellen. Das erscheint dann irgendwie alle zwei Wochen und ist im Prinzip der Versuch, die Arbeit der Aktion Mensch an der Stelle durch Radio zu begleiten. Und das ist dann auch mein Thema, worüber ich hier reden möchte, weil ich der Meinung bin, dass man eben mit Audio, mit Radioformaten wunderbar die Tätigkeit von NGOs oder anderen Non-Profits begleiten kann zu kostengünstigen Bedingungen. Hier geht es halt darum, Leute vorzustellen, Organisationen vorzustellen, Strukturen zu erklären, Überzeugungen, Standpunkte auch zu markieren und einfach Aspekte in die Diskussion mit einzubringen und dabei verschiedene Leute auf verschiedene Art und Weise anzusprechen. Jetzt würde ich mal gerne kurz fragen, wem sagt der Begriff Podcast nichts? Aha, okay. Scheint sich mittlerweile rumgesprochen zu haben. Das war ja vor einigen Jahren noch nicht unbedingt so. Wenn man sich mal anschaut, was so eine NGO eigentlich für ein Kommunikationsproblem hat. Das sind teilweise recht große Organisationen, teilweise sehr kleine Organisationen, aber sie quälen eigentlich alle dasselbe Problem. Auf der einen Seite muss man einfach einen bestimmten Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit abdecken. Man will sich an die Allgemeinheit wenden, darüber aufklären, was man tut und wie man es tut. Andererseits will man aber auch auf einer zweiten Ebene potenzielle Förderer direkt ansprechen, einbinden und sagen wir mal in dem Glauben unterstützen, dass man auch weiterhin eine förderungswürdige Organisation ist. Man will aber auch Aktive gewinnen, Leute, die mithelfen, die in die Organisation dazukommen, die das toll finden, was dort gemacht werden, die von den Zielen überzeugt sind. Und generell will man natürlich auch, also im Idealfall will man das natürlich interne und auch eine externe Transparenz schaffen. Das, was man tut, einfach klar erklären und das Ganze machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie erreicht man die Leute am effektivsten? Dass heutzutage das Internet dafür genutzt werden sollte, ist ja klar. Wer hat schon seinen eigenen Fernsehsender? Wer hat sein eigenes Radio? Wer hat seine eigene Zeitung? Keiner. Aber im Internet kann man sich im Prinzip das ja alles aufbauen. Ich habe mir nun viel Gedanken gemacht über Formate, wie sie so über einen hereinbrechen im Internet. Das ist jetzt hier eine sehr subjektive Sicht der Dinge, die ist sicherlich diskussionswürdig, aber ich habe das einfach mal so gemacht, so als Diskussionsbasis. Text, Video und ich hätte jetzt Audio schreiben können, ich sage aber auch mal bewusst Radio als Transportmittel für Informationen, hat so verschiedene Vor- und Nachteile. Text, also Blogs oder Artikel, Webseiten und so weiter, kennen wir alle, haben natürlich alle so ihre Vorteile, aber wir wissen alle, geschriebenes Wort muss überhaupt erstmal ein bisschen rückinterpretiert werden. Man muss den Schreiber verstehen, man muss da irgendwie auch mental dran arbeiten, lässt sich zwar prima konsumieren, aber man hat auch dran zu tun. Da spielt zum Beispiel Video seine ganze Kraft aus, da hat man die Bilder, da muss man diese Bilder nicht erst beschreiben, man sieht sie einfach direkt, das ist halt, wenn der Inhalt stimmt, leicht zu schlucken, sage ich mal. Auch Radio, finde ich, hat durch sein gesprochenes Wort da ganz gute Qualitäten. Ganz anders sieht es bei so einem Aspekt aus, wie viel Aufmerksamkeit muss man einem Medium überhaupt geben, damit es für einen auch wirklich gewinnbringend ist und dass man es auch wirklich nutzen möchte. Das ist bei Text schon ein bisschen schwieriger. Trotzdem hat man natürlich das Lesen gelernt, das fällt vielen leichter. Das mag jetzt so ein Punkt sein, der ein bisschen schwankt. Aber hier sehe ich zum Beispiel einen großen Nachteil von Video. Denn ein Video band einen an die Scheibe, so wie der Text einen vielleicht auch ans Blatt Papier klebt. Aber man muss halt voll aufmerksam sein. Und wer schon mal irgendwie 3 Stunden vorm Fernseher gesessen hat und dann gemerkt hat, dass er gar nicht gemerkt hat, dass 3 Stunden vergangen sind, der weiß, wie sehr einem die Lampe einsaugen kann. Sprich, wenn man sich Video als Informationsmedium zuwendet, dann ist man auch vollkommen aufgenommen davon und kann andere Sachen nicht machen. Hier ist das Radio eine große Hilfe, insbesondere im Podcasting-Bereich. Leute können Ton hören, während sie andere Dinge machen. Sie müssen dem nicht sehr viel Aufmerksamkeit schenken, obwohl sie trotzdem viel Aufmerksamkeit investieren können. Informationsdichte ist natürlich bei Text sehr hoch. Bei Video halte ich das für sehr streitbar. Wenn man sich irgendwie heutzutage eine Tagesschau oder ähnliche Sachen anschaut, naja, da gibt es zwar viele Bilder, aber eigentlich wird sehr wenig gesagt. Und das Schlimmste ist, die Bilder haben mit dem Ton häufig wenig zu tun, beziehungsweise fügen ihm einfach nichts hinzu. Das heißt, obwohl man eigentlich eine hohe Aufmerksamkeit bringen muss, ist die Dichte der Informationen relativ gering. Da mag es Ausnahmen geben, gerade wenn es um Dokumentation geht, etc. pp., ganz klar. Auch hier sehe ich das Radio irgendwo dazwischen. Naja, und Aufwand und Kosten, wer Blogs betreibt, weiß, das schreibt sich alles nicht von alleine. Text will auch erstmal geschrieben und redigiert werden und in richtige Form und Fassung gebracht werden, damit es auch konsumierbar ist, bis hin zu einem allgemeinen sprachlichen Erscheinungsbild, was auch immer dafür ein möglich sein sollte. So billig ist es dann am Ende halt auch nicht. Video wiederum ist immer noch super teuer, da mögen die Preise gepurzeln, wie sie wollen. Am Ende braucht man immer ein größeres Team, hat einen sehr hohen Aufwand mit Schnitt und ähnlichen Stilfragen. Und an der Stelle kommt halt das Radio rein, wo man dann einfach so ins Mikrofon spricht. Und in dem Moment, wo man den Satz gesagt hat, ist das im Prinzip auch schon fertig. Von daher vertrete ich einfach die These, dass Netzradio eine sehr effektive Möglichkeit ist, zu kommunizieren, die meiner Meinung nach noch sehr verkannt wird. Man hat halt einfache Produktionsmethoden, man sieht das hier bei diesem Vortrag, ich brauche nur ein kleines Mikrofon, da hinten steht der Rekorder, fertig ist die Laube. Man kann sich halt auf das Wesentliche dabei konzentrieren und muss nicht noch irgendein Beiwerk schaffen, man muss es nicht groß gestalten, man muss es nicht mit Bildern hinterlegen. Und im Falle der Podcasts ist in den letzten Jahren ein zunehmend breiter akzeptiertes und bekannter gewordenes Abonnementsystem auch etabliert worden. Sprich, es ist für Leute auch sehr einfach, an diesen Inhalten dran zu bleiben, wenn sie in einer Serie produziert und publiziert werden. Die einfache Subscription, das Abonnement eines Podcast-Angebots fällt immer mehr Leuten weniger schwer und das ist gut. Das war vor ein paar Jahren natürlich noch anders. Und was ich auch immer wieder selber entdecke aus meiner täglichen Arbeit, man kann mit dem gesprochenen Wort solchen Produktionen leicht eine persönliche Note geben und da eine direkte Verbindung herstellen zwischen dem Moderator und dem Hörer. Ja, überhaupt der Hörer. Ich postuliere hier mal, dass es so etwas gibt wie den neuen Hörer, so eine gewisse Wiedererkennung, eine Wiedergewinnung einer Hörerschaft. Die hat eine, also das sind nicht alle oder so, aber das sind bestimmte Leute, die Podcasts als Quelle schätzen. Die haben eine hohe Bereitschaft, Zeit zu investieren. Die sind mit Angeboten, die eine Stunde oder zwei Stunden dauern, nicht überfordert. Die teilen sich das zur Not auf. Dafür hat der iPod eine Pause-Taste und dann macht man halt weiter, wenn man die Zeit wieder hat, und füllen einfach die Lücken, die sowieso im Tagesablauf drin sind. Sprich, man ist beim Jogging, man ist irgendwie unterwegs und so weiter. Diese Hörer schätzen eine gewisse Authentizität und machen sich vor allem ihre eigenen Gedanken, immer sehr wichtig, und haben ein wirkliches Bedürfnis nach Hintergründen und Meinungen. Ja, verschiedene Formate kann ich mir an der Stelle vorstellen, beziehungsweise habe ich selber auch schon ausprobiert und kann ich durchaus empfehlen. Das Interviewformat ist einfach super dicht, um einfach Hintergründe zu erörtern. Manche Sachverhalte sind eben in so einer Talk-Radio-Situation ganz gut abzudecken. Für NGOs, die viel unterwegs sind, sind natürlich auch Reportagen vor Ort ganz interessant. Moderation ist unabdingbar, man kann nicht einfach nur irgendwas aufnehmen, das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Hier und da muss man auch mal drüber nachdenken, ob eine Live-Sendung auch gewinnbringend sein könnte. Zu diesen Zielgruppen, die ich am Anfang schon so ein bisschen definiert habe, noch ein paar Betrachtungen. Einerseits hat man eben diese Öffentlichkeit, das sind also so potenziell themenfremde Personen. Was möchte man dort? Man möchte sein eigenes Handeln erkennbar machen. Was tut man eigentlich? Mit welchem Blick schaut man auf diese Welt? Wie teilt man das Ganze auf? Und natürlich auch aktuelle Fragestellungen möchte man irgendwie erläutern. Warum ist das ein Thema? Warum ist das ein Problem? Warum müssen wir uns darum kümmern? Warum gibt es unsere NGO in dem Zusammenhang? Und dann kann man natürlich darüber auch Diskussionsaspekte einbringen. Hier ist das Audioformat eine wunderbare Sache, weil man immer auch die Sachen schnell erklären kann. Und wenn man natürlich gut ist, es auch schnell auf den Punkt bringen kann. Zweite Zielgruppe, wie vorhin schon angedeutet, die Förderer. Das sind also Leute, die dem eigenen Projekt schon mal generell etwas geneigter gegenüberstehen. Dort möchte man natürlich dafür sorgen, dass sie eben diese Förderbereitschaft auch aufrechterhalten, dass sie irgendwie das nach wie vor gut finden. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man ihnen auch regelmäßig etwas bieten kann, was dieses Engagement immer wieder rechtfertigt. Wir haben was getan, wir setzen die Mittel um, wir sind auch dabei, wir suchen uns neue Themenfelder, so und so arbeiten wir. Wenn man das über Radio mitbringt, schafft man ein Medium, was eben potenzieller Förderer sich einfach mal nebenbei klicken kann. Oh, meine Lieblings-NGO, wo ich irgendwie jedes Jahr 1.000 Euro reinspende, da höre ich doch mal zu und kann sozusagen an der Stelle auch dranbleiben. Und das bietet einem natürlich die Möglichkeit, an der Stelle auch die ganzen Prozesse, die dort abgehen, transparent machen. Fragen nach Finanzflows oder sowas zum Beispiel. Die Aktiven. Das ist dann sozusagen der nächste Level von Leuten, die eben engagiert sind, meistens vielleicht jung sind, Leute, die die Organisation auch unter Umständen noch gar nicht kennen, aber sich dafür begeistern wollen, die sozusagen wissen wollen, was geht denn da eigentlich ab, warum ist das spannend, in so einer NGO zu arbeiten und eben nicht langweilig. Was für Fragestellungen kommen da auf mich zu und welche Herausforderungen kann ich machen? Hier kann man natürlich mit persönlichen Berichten, mit Eindrücken, Interviews mit Leuten, die selber, was weiß ich, ein Praktikum gemacht haben oder sich freiwilliges soziales Jahr in dem Kontext gemacht haben, etc., auseinandersetzen und dann eben auch direkt Reportagen bieten aus dem tatsächlichen Aktivitätenfeld, was man eben so dort macht. Sehr wichtig ist an der Stelle meiner Meinung nach, Persönlichkeiten rauszuarbeiten, ein paar Geschichten zu erzählen, dass das Ganze auch irgendwie erfahrbar wird und auch Informationen zu bieten, wie die Leute selber mitmachen kann. Wo, an wen muss ich mich wenden? Wo kann ich hingehen? Was kann ich tun? Was kann ich da für mich für rausziehen? Letzte Zielgruppe, die relevant ist, sind die Mitarbeiter. Sprich, eine Öffentlichkeit innerhalb der eigenen Organisation, die ja auch teilweise über mehrere Standorte, wenn nicht sogar über mehrere Länder verteilt ist, wo oder auch nur in einer großen Organisation die eine Hand nicht unbedingt immer weiß, was die andere macht. hier geht es einfach auch darum, eine interne Transparenz zu schaffen. Und auch an der Stelle, denke ich, kann man mit so einem Radioformat eine ganze Menge gewinnen. Man kann Werkzeuge schaffen, man kann Arbeitsschritte zusammenfassen oder einfach durch diese Reportagen, die parallel eben auch diesen ganzen anderen Zielgruppen dienen, auch nach innen klar machen, wohin man eigentlich will, warum man das tut, wie man das tut. Man kann natürlich auch überlegen, ob man das Radio auch nur für einen internen Kreis macht und nicht unbedingt öffentlich distributiert. Das hängt ganz davon ab, was man macht, wie man es macht. Da muss dann jeder irgendwie selber sehen, was Sache ist. So kann man aber auch Leute kennenlernen, sprich, das fördert auch innere soziale Kontakte. Ah, ich habe das Interview mit dir gehört, das war ja interessant. Wusste gar nicht, dass ihr bei dem Projekt dabei seid. So eine Geschichte. An der Stelle kann man halt Beweggründe, Methodiken, Arbeitsansätze, Lösungsansätze rüberbringen. Ja, ich schließe ab. Audio-Podcast, meiner Meinung nach ein nicht ungenutztes, aber noch zu wenig genutztes Medium mit hohem Potenzial. Das heißt aber nicht, dass man das nur machen sollte. Genauso gibt es natürlich einen Bedarf für all die ganzen anderen Sachen. Video-Podcasting ist sinnvoll an manchen Stellen. Ich finde nicht sehr häufig. Klar, Microblogging, Blogs, das kennt ihr alle. Diese ganzen Sachen müssen eben kombiniert werden, damit man da eben den richtigen Medienmix macht. Ja, das war einmal der Überblick. Vielen Dank erstmal. Bis hierhin.
Ja, vielen Dank. So, jetzt habt ihr die Chance, einem ziemlich bekannten Podcaster mal eure Fragen stellen zu dürfen. Geht natürlich auch auf allen anderen Kanälen, ne? Wahrscheinlich, während die irgendeine Frage stellen will. Genau, genau. Aber bevor ihr jetzt anfangen, alle zu twittern, einmal hier Fragen stellen.
Ja. Zwei Fragen. Eine Sache, eben hat es gesagt, Videopodcast. Was unterscheidet ein Video und ein Videopodcast? Also wenn ich jetzt ein Video auf YouTube hochlade, wann ist es ein Podcast und wann ist es das nicht? Und die andere Frage wäre, also ich nutze das Internet sehr viel, Podcasts immer mal wieder, aber relativ selten, kenne mich da, also auch was die Verbreitung angeht, nicht so aus, schließe halt von mich auf andere und denke, wenn ich es nicht viel benutze, benutzen andere auch nicht viel, was in anderen Bereichen auch Quatsch ist. Deshalb fände ich es interessant, wenn du dazu irgendwas so ein bisschen allgemein sagen kannst. Du meintest ja, es wird nicht so viel genutzt, wie du denkst, dass es Sinn macht. Wie viel wird es denn genutzt? Also, genau.
Also wenn ich Podcasts sage, dann rede ich immer von den Angeboten, die abonnierbar sind. Das ist eigentlich die Eigenschaft des Podcasts, diese Abonnierfähigkeit. Viele Leute stellen ihre Sachen einfach so in irgendwelche YouTube-Channel und so. Klar, da kriegt man eine E-Mail, es gibt wieder was Neues, aber man muss halt da hinklicken. Podcasting ist eben die Möglichkeit, dass die Mediendatei in dem Moment, wo sie mich interessiert, schon auf meinem portablen Abspielgerät ist. Was so die Beliebtheit betrifft, also Podcasting deckt meiner Meinung nach derzeit die Nischen ab. Es ist das Medium für die Nische. Man muss halt selber wissen, welche Nischen man eigentlich bedient, weil im Prinzip ist man ja auch selber immer irgendwo in einer Nische. Aber diese Nische hat an den Inhalten ein besonders hohes Interesse und fühlt sich natürlich durch alles, was mehr horizontal ausgerichtet ist, auch nicht so gut bedient, weil es da eben nicht so in die Tiefe geht. Was ich zum Beispiel in meinem Podcast versuche, ist eben, mir wirklich sehr spezielle Themen rauszunehmen und die dann aber auch wirklich gnadenlos zu vertiefen. Im Prinzip mache ich genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise immer so lernt, wie man viele Leute anspricht. Klar, und das mag dann vielleicht nicht viele Leute ansprechen, aber von all denen, die ich anspreche, habe ich eine extrem hohe Bereitschaft, auch wirklich zuzuhören und vielleicht auch bis zum Ende zuzuhören.
So, Jörg und dann Ingo.
Mich würde interessieren, wie schaut die Feedback-Schleife aus? Also zum einen würde mich interessieren, kann man eine Vergleichbarkeit herstellen, dass meinetwegen genauso viele oder ähnlich viele Kommentare auf Podcasts kommen, als wie auf Videos bei YouTube zum Beispiel? Oder ist es noch seltener, dass man eine Rückmeldung bekommt? Und wenn diese kommt, dann kann sie wahrscheinlich nicht Audio sein, sondern wir werden ja wahrscheinlich Text nehmen. Oder gibt es auch Möglichkeiten, auf einen Podcast per Ton zu antworten und kann man sowas wahrnehmen?
Also ich erhalte relativ viel Feedback, Kommentare. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Anzahl auf YouTube mithalten kann, aber es kann auf jeden Fall qualitativ mit den Kommentaren auf YouTube mithalten. Das ist auch immer so eine Interpretationsfrage. Also ich denke nicht, dass immer eine große Gemeinde automatisch gut ist, weil es sich natürlich in solchen forenorientierten Diskussionen auch sehr schnell zerfranst. Ich bin recht zufrieden. Ich mache auch regelmäßig Hörertreffen, wenn ich in anderen Städten bin und kann mich nicht beklagen jetzt über Rücklauf an Feedback. Das Feedback ist auch immer dergestalt, dass, um nochmal auf die erste Frage einzugehen, die Leute mehrheitlich eigentlich immer sagen, dass es ihnen nicht lang genug sein kann und ihr nicht ausführlich genug sein kann, weil das sozusagen genau das ist, was sie überhaupt zu dem Medium so bringt. Warte mal, hast du noch eine zweite Frage? Ach so, ja richtig. Also es gibt Podcasts, die machen das, dass sie eben auch Audiodateien akzeptieren von Hörern und die dann wiederum selber in die Sendung einbauen. Das ist natürlich eine Frage des Formats. Ich mache das nicht, aber das ist halt einfach nur bei mir so. Ich kann mir sehr wohl auch Formate vorstellen, wo das dann auch eine Rolle spielen kann. Das hat natürlich was mit der Affinität der Leute zu tun. Einerseits mit ihrer Technikaffinität, andererseits auch die Bereitschaft, die eigene Stimme zu erheben. Das ist so eine Sache. Das schadet aber auch nichts, weil man kann das Feedback problemlos auch über Blog-Kommentare, also Podcast ist ja technisch gesehen nicht sehr viel anders als ein Blog und hat in der Regel auch dieselbe Kommentarfunktion. Und darüber kann man das Feedback genauso einsammeln wie auch über E-Mail. Also da sehe ich keinen Nachteil. Und Twitter ist auch ganz hervorragend, weil diese Asymmetrie, die in Twitter mit drin ist, generell im Microblogging, die passt hier natürlich wunderbar, ne, weil man irgendwie so ein Solitär ist, der irgendwie spricht und viele hören zu. Aber das ist natürlich dann bei Twitter genau 1:1 abgebildet und das ergänzt sich.
So, Ingo? Okay.
Mich würde nochmal interessieren, wie du genau Talk Radio im Zusammenhang mit Podcast meinst. Vielleicht kannst du nochmal was dazu sagen?
Ja, also es gibt diese Interviewsachen, die haben ein Thema und dann redet man darüber bis zum Erbrechen und dann ist man irgendwann schlau genug und dann lässt man es sein. Talk Radio ist in meinem Fall meistens newsorientiert. Das heißt immer, wenn es vor allem um kleine Informationshäppchen gibt, die man dann so durchdiskutieren möchte, dann ist Talk Radio im Sinne von mehrere Leute sitzen zusammen. Zu zwei, zu dritt, zu viert, das kann ganz gut funktionieren, weil dann kann man eben auch immer mehrere Leute unterschiedliche Meinungen ausdrücken und man kommt halt wirklich zu einer Diskussion der Nachrichten. Also gerade bei nachrichtenorientierten Formaten ist so eine Talkrunde wunderbar. Das kann, muss aber nicht auch noch Hörer mit einschließen. In meinem Fall mache ich die Talksendung meistens live. Das heißt, ich sende sie halt auch noch ins Netz live per Streaming. Das ist dann ungefähr so 10% der Leute, die es am Ende runterladen, sind auch schon, also 5-10%, sag ich mal, sind auch schon live dabei. Die sind dann aber auch nicht selten dann live auch im Chat und diskutieren noch, während man redet, mit, geben einem dann auch schon wieder Input über den Chat, sodass man irgendwie sich 5 Minuten, nachdem man irgendwas vermutet hat, sich schon wieder korrigieren kann, weil jemand, der einfach zugehört hat, es besser weiß oder einen sonst wie irgendwie korrigiert hat. Das ist ein sehr interaktives Medium. Da braucht man allerdings auch große Aufmerksamkeit so als Moderator oder Mitdiskutant, aber das funktioniert ganz wunderbar.
So, Tim, hier waren noch ein paar Fragen offen wegen Aufwand und Kosten zum Einsteigen. Wie kann man Profi werden? Noch eine Minute, was muss man dazu wissen?
Noch eine, erklär mal alles in einer Minute. Also, schwieriges Feld. Es kam die Frage auf, wie teuer ist denn das? Bei Audio kann ich sagen, das Schöne ist, dass man da eigentlich mit wenig Geld starten kann und dann beliebig viel Geld ausgeben kann, je nachdem, wie viel man es übertreiben möchte. Eine gute Audioqualität ist heute mit einem günstigen Mikrofon hinzukriegen. Das größere Problem ist, einen Raum zu finden, der nicht hallt. Und das allergrößte Problem ist, einen Moderator zu finden, der nicht lallt. Und wenn man so diese drei Sachen abgedeckt hat, dann nimmt man eine Datei auf seinem Rechner, also wenn es nur darum geht, eine Person redet. Kniffliger wird es dann schon, wenn halt mehrere Personen reden, mit zweien ist es einfach, ab drei wird es dann schon ein bisschen kniffliger mit den Audio-Setups und so weiter. Wie man vielleicht auf dem einen Bild gesehen hat, dem zweiten Slide, was ich gezeigt habe, ich arbeite zum Beispiel mit Headsets. Das ist schon mal eine etwas teurere Variante, hat aber den Riesenvorteil, dass wenn man 2 Stunden lang über irgendein Thema diskutiert, sich nicht auch noch um so Sachen kümmern muss mit, wie weit ist das Mikrofon von meinem Mund entfernt, ja, und so eine Sachen. Also man kann dann sozusagen den entsprechenden Aufwand treiben, um auch die Qualität aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, wohin soll ich das jetzt noch führen? Bandbreite war vorhin noch die Frage. Bandbreite ist für Audio heutzutage kein Problem. Und wie ich eben schon sagte, wenn ihr anfangt, einen Podcast zu machen, der viele Leute erreichen soll und ihr habt dann hohe Kosten durch Downloads, Dann habt ihr ein Problem, was ihr unbedingt haben wollt, weil das bedeutet, dass euch sehr, sehr, sehr viele Leute zuhören. Und an der Stelle sollte sich das eigentlich schon von alleine finanzieren.
Okay, sonst bleibt Tim hier noch für weitere Fragen da. Genau, vielen Dank, Tim.